In der Wüste. Ich blieb stumm, sagte Sarah und war wieder wie erstarrt. Der Offizier fragte immer weiter, aber es kam nichts heraus aus mir. Ich konnte nicht. Die Angst hat mich verstummen lassen.
Oh Gott, was ist dann passiert?
Stieß Cleo hervor.
Was hat er dir angetan?
Nichts, sagte Sarah und lächelte. Er streichelte plötzlich sanft mit der Hand über meinen Kopf und beugte sich zu mir herunter. Ich habe auch eine Tochter in deinem Alter. Ihr könnt gehen. Ich spürte, wie mir bei den Worten die Tränen in die Augen schossen und ich erleichtert aufatmete. Wir hatten Sarah bis dahin alle gebannt zugehört und mit jedem Wort mit ihr mitgebangt und gehofft, dass ihr nicht mehr angetan wurde, als die Flucht ohnehin von ihr und ihrer Familie abverlangte. Ich musste an meine Freundin Samira denken, die ein ganz ähnliches Schicksal mit Sarah teilte, und ich wusste, wie sehr sie die Erlebnisse von damals heute immer noch prägten, aber auch, wie lange sie sie in ihren Gedanken und endlosen, schlaflosen Nächten verfolgt hatten. In dem Moment musste ich an all die vielen Menschen denken, die in dieser Welt immer wieder um ihr Leben bangen mussten, deren Geist keinen Moment Ruhe finden konnte, weil die Angst alles einnahm. Ich fragte mich, vor welche harte Probe das Schicksal manche Menschen stellte und wie sie es später schafften, Frieden zu finden, wenn sie Krieg, Unterdrückung, Verfolgung und Machtmissbrauch erleben mussten. Wenn ich an meine Freundin Samira dachte, dann hatte ich sie noch nie schlecht über andere sprechen hören. Im Gegenteil, sie öffnete ihr großes Herz für so viele Menschen und verbreitete so viel Liebe, obwohl sie selbst so viel Schmerz erfahren hatte. Ich wusste aber, wie schwer ihr eigenes Herz manchmal war, wenn sie an all das dachte, was passiert war und heute immer noch in ihrer Heimat passiert. Sie und Sarah teilten sich nicht nur ein ähnliches Schicksal, sie schienen auch ähnlich damit umzugehen. Vielleicht war es, wie Paul gesagt hatte, und manche Menschen mussten sich erst durch den ganzen Dreck wühlen, den das Leben ihnen um die Ohren geworfen hatte, bevor sie auf Gold stießen oder den Dreck später in Gold verwandeln konnten.
Er hat uns tatsächlich gehen lassen, sprach Sarah weiter. Am nächsten Morgen sind wir weiter. Wir sind damals über die Grenze nach Pakistan geflohen. Wir hatten tagelang nichts zu essen und haben bei Beduinen Unterschlupf erhalten, die großzügig ihr Wasser mit uns teilten und uns halfen, wo sie konnten. Meine Schwester bekam Typhus, weil ihr Körper das verunreinigte Wasser nicht gewohnt war. Aber wir flüchteten trotzdem weiter über die Dünen, bis wir endlich in der Hauptstadt Pakistans ankamen. Einer stinkigen, lauten, schmutzigen Großstadt, die uns damals wie ein wertvolles Geschenk vorkam. Wir fühlten uns so erleichtert. Es war der schönste Moment.
Sarah ließ sich zurück auf die schwere Samtcouch fallen, als wäre sie noch einmal erleichtert. Die Flucht durch die Dünen war hart und Wüste hat lange Zeit Tod für mich bedeutet. Nicht zuletzt, weil ich damals um unser Leben gebangt habe und alles in meinen Händen lag. Als wir in der Stadt waren, spürte ich, dass ein neues Leben vor uns lag. Wir waren noch nicht angekommen und Ankommen war generell lange Zeit ein großes Thema für mich. Aber wir waren zumindest in Sicherheit. Von da aus sind wir weiter zu meinem Onkel nach Wien, der uns ein Visum besorgt hatte, und eine ganz liebe Nachbarsfamilie ließ uns in ihrem Ferienhaus in Niederösterreich wohnen. Sie richtete ihren Blick Richtung Holzgiebel. Alle waren so nett. Selbst der Schlepper war in Pakistan plötzlich ein ganz anderer Mann. Er war mit einem Mal gelöst, genau wie wir, und er hat mit uns gespielt und gelacht. Von da an war er keine Gefahr mehr in meinen Augen, sondern ein Mensch. Sie stockte. Einer, dem wir unser Leben anvertraut haben und dafür mit Freiheit belohnt wurden. Sie atmete noch einmal tief ein. Aber auch der Offizier und die Beduinen in der Wüste oder die Nachbarsfamilie, in deren Ferienhaus wir wohnen durften, sie alle haben uns ein Stück heile Welt und Freiheit geschenkt. Sie haben uns unter die Arme gegriffen und geholfen. Ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt, sagte sie gedankenversunken. Ich sah, wie Charlie schluckte, aber uns allen verschlug es in dem Moment die Sprache. Und wieder erinnerte ich mich an Pauls Worte, als er uns am Weg zur Hütte erklärt hatte, dass manchmal gerade jene Menschen, denen besonders Schreckliches widerfahren war, später ihr Herz weit offen trugen. Natürlich war das nicht immer der Fall,
Aber sowohl auf Sarah als auch auf meine Freundin Samira traf das zweifellos zu. Sie alle waren meine Dominosteine, und heute möchte ich etwas zurückgeben, meinte Sarah. Deshalb arbeite ich als Ärztin für wohltätige Zwecke und bin immer wieder in Krisengebieten tätig. Eine wirklich berührende Geschichte mit einem schönen Ausgang, sagte Paul. Denkst du, dass du die Angst von damals loslassen konntest? Und in welcher Hinsicht würdest du sagen, hat dich deine Geschichte am meisten geprägt?
Die Todesangst, meinst du? Fragte Sarah, als wäre sie ein Teil von ihr.
Sie hat mich lange begleitet. Nachts bin ich unzählige Male schweißgebadet aufgewacht und dachte, jemand steht im Raum und holt mich. Es hat lange gedauert, bis mein Kopf verstanden hat, dass ich nicht mehr in Gefahr bin. Zumindest nicht in Lebensgefahr.
In welcher Gefahr sonst? Fragte Paul, der etwas witterte.
Ich denke, ich bin manchmal immer noch auf der Flucht. Ich fühle mich ganz schnell in die Ecke gedrängt. Wenn ich jemanden kennenlerne und merke, dass er mir wehtun könnte, dann laufe ich davon. Vielleicht nicht gleich in ein anderes Land, aber so weit weg, dass er mich nicht einholen kann, lächelte Sarah.
Ich verstehe. Du willst dich schützen.
Ich denke ja. Dabei habe ich keinen größeren Wunsch, als endlich anzukommen. Seit damals habe ich das Gefühl, ich durfte nie ganz ankommen. Ein Teil von mir hat meine alte Heimat nie ganz verlassen. Ein anderer Teil ist nie ganz angekommen.